Back to the Future of AI. Eine Podcast-Zeitreise über künstliche Intelligenz in Unternehmen und Gesellschaft mit KI-Pionier Alexander Tam.
Heute freuen wir uns, Clemens Wasner bei uns im Studio zu begrüßen. Clemens ist Gründer und CEO der Enlight AI GmbH und außerdem Mitgründer von AI Austria, ein unabhängiger Think Tank, der den Austausch über künstliche Intelligenz fördert. Der KI-Experte aus Österreich hat 10 Jahre in Japan und China gelebt und kann daher aus eigener Erfahrung sprechen, wenn es um Vergleiche zwischen Europa und Asien geht. Beispielsweise in puncto Technologieskepsis. Hat KI Made in Europe eine Chance gegen die übermächtig scheinenden USA und China? Dies und mehr bei Back to the Future of AI.
Ja, Clemens, ich freue mich riesig, dass du bei uns hier in München bist. Jetzt kennen wir uns ja doch schon einige Zeit, aber so hier in München haben wir es noch nie geschafft. Ich habe so viele Fragen an dich als riesen Österreich-Fan und Wunsch-Zillertaler. Erzähl mal, wie kamst du denn nach Japan und von Japan nach Wien und überhaupt und zum Thema KI?
Boah, nee. Erst einmal besten Dank für die Einladung, Alex. Wir haben uns übrigens schon einmal getroffen letztes Jahr, aber das ist so wie bei diesen Touri-Events.
In Linz waren wir da, gell?
Nein, das ist so, I went to Munich and all I got was this T-Shirt.
Ja, genau, also
das war ein Event letztes Jahr. Na, was deine Fragen betrifft, ja, was hat mich zu KI geführt oder vielleicht davor, woher kommt überhaupt diese Asien- und Japan-Faszination? Das lässt sich bei mir, glaube ich, ziemlich gut, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schräg klingt, auf die Verwandtschaftsverhältnisse zurückführen, weil meine halbe Verwandtschaft kommt aus Italien. Und in die 80er und 90er waren Italien und Frankreich die ersten zwei europäischen Nationen, die sehr stark Anime- und Videogame-Kultur importiert hatten. Also wenn ich jetzt daran denke, auf RTL ist Dragon Ball erst Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre gelaufen. In Italien war das schon in den 80er der Fall.
Ja, stimmt. Ja,
und das heißt, für mich war es dementsprechend normal, dass ich jetzt so von meinen Cousins und Cousinen mit deren Roboter aufwachse und deren Comics und so weiter. Und die Faszination war immer da für Ostasien. Das hat jetzt nicht wirklich einen KI-Bezug, aber zumindest die Faszination fürs Thema. KI selbst.
Warst du dann bei Ghibli auch? In den Ghibli-Studios?
Ja, natürlich.
Im Museum. Das war echt so geil, oder?
Komplettes Programm.
Das hat mich so geflasht, ja. Insider.
Unzählige Bekannte, die mich besuchen kommen sind, wo ich dann die Tickets kaufen gehe beim Lawson-Automaten, weil das ist so wie Ticketmaster, kannst du sagen. Ja. volles Programm. Na, der KI-Bezug, das Thema hat mich immer interessiert, aber jetzt nicht so, dass ich während dem Informatikstudium gesagt habe, juhu, ich werde jetzt ein AI-Researcher oder whatsoever, sondern einfach Interesse. Aber meine Studienzeit ist auch noch in eine Zeit reingefallen, was oft als KI-Winter bezeichnet wird. Mm. Also wo man, also Neural Networks, Backpropagation, CNNs und so weiter, nicht wirklich zugetraut hat, dass das mal den Durchbruch schafft. Mm. Ich kann mich erinnern, im Studium, also du hast das sicher auch gehabt, Algorithmen und Datenstrukturen, weißt du, Quicksort und wie die alle heißen.
Mhm. Und unsere, a priori.
Unsere Professoren haben damals gesagt, ja, das ist so quasi für Leute, die bis sie durchgeknallt sind, die wollen neuronale Netze probieren, aber das wird doch nie passieren, weil so viel Daten kann es gar nicht geben. Naja, und jedenfalls, ich wollte unbedingt in Asien arbeiten, habe mich für einen Job beworben, das ist dann auch geworden. Das war eine österreichische Unternehmensberatung, die jemanden gesucht hat, der für ein Projekt für 3 Monate nach Asien geht. Mhm. Daraus sind dann über 10 Jahre geworden.
Ach geil. Das heißt, in Japan war das dann, oder?
Genau, es war ursprünglich Japan. Wir haben dort diverseste Projekte gemacht, also klassische Management Consultancy. Daraus ist dann der Asien-Standort entstanden. Habe in Summe 7 Jahre in Japan in Tokio verbracht und 3 Jahre in China in Beijing, aber bin sehr viel in der Region rumgereist und so weiter. Und die Klammer zu KI hat sich dann erst im letzten Jahrzehnt geschlossen. Das passt, das greift wahrscheinlich dann auch ein bisschen die Fragen auf, wie Technologieskepsis und so weiter. Das selbstfahrende Auto von Google, das erste, das war 2014.
Ja.
Da hat das Ding noch nicht Google Waymo geheißen, sondern es war so ein Prototyp bei Google X drinnen. Und das hat eingeschlagen in Japan wirklich wieder Ölschock. Das kannst du vom Impact gar nicht vorstellen. Die japanische Wirtschaft war damals noch sehr stark, sagen wir, geprägt davon, dass die Konsumerelektronik bis auf wenige Ausnahmen quasi ausgestorben ist, weil fast alles von LG oder Samsung kommt. Mhm. Die Telefone sind zu der Zeit dann auch auf einmal aus dem Ausland gekommen. Mhm. Und die große Frage war, ist jetzt die Automobilindustrie als Nächste dran? Mhm. Und das hat dort einen riesen Investitionsschub aufgelöst auf Governance-Ebene und auf Company-Ebene. Also da sind manche Firmen wie Renault-Nissan zum Beispiel all-in gegangen bei Autonomous Driving, haben Forschungscampus aufgemacht etc. Das war halt beeindruckend zu sehen. Mhm. Bin dann 2016 nach Europa zurückgekommen und naja, vorsichtig ausgedrückt, bei uns war die Aufbruchstimmung nicht ganz so groß. Mhm. Wie in Asien.
Ja, spannend. Ja, ich erinnere mich gerade an, ich habe mal, ich war mal in Tokio für ein paar Wochen nur, damals noch mit IBM, weil die mich quasi so als Testimonial genommen haben für den Algorithmus, den ich bei BMW dann damals noch mit dem, das war noch Clementine und dann SPSS, IBM SPSS Modeler und damit hatten wir das dann deployed. Das war so ein R Code halt, so ein Predictive Maintenance Dings, könnte man sagen. So eine Hazard-Regression, ja, so Survival-Modell. Und da war ich dann auch, das war total faszinierend, war ich da im Headquarter in Tokio von IBM und unten saßen die alle so wie die Sardinen, ja. Und oben wurde es dann immer more spacious, bis wir dann halt wirklich da im obersten Stock waren. Und alles nur so eine riesengroße Landschaft war und dann kamen da immer so die Damen und haben dann so einen Kaffee gebracht und sich dann so hin. Und ich wusste damals noch nicht, dass die halt im Business-Kontext auch immer die Schuhe ausziehen. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich der größte Fauxpas passiert, ich hatte dann ein Loch im Socken. Ne? Und das war so alle, also die haben so alle so geschaut, so oh mein Gott, und einer meinte nur so, ah, you've been walking a lot. Ja? Und dann kam halt diese Zeremonie der Visitenkartenübergabe. Mm, ne?
Genau.
Und es dauerte dann so eine halbe Stunde, bis dann dieser eine Typ von Toyota, der gerade kam, dann einmal durchgereicht wurde. Aber es war für mich auch mega faszinierend. Ich hatte auch schon immer so ein, als in der DDR geborenes Wesen sozusagen, hatte ich halt schon immer so ein, weil das so unerreichbar weit weg war. Und auch mit den Anime, was ist der beste Anime aus der Zeit? Was ist deine Lieblingsserie oder Film? Oder?
Boah, ja, das ist lustigerweise Ghost in the Shell. Deshalb lustigerweise, es passt natürlich zum Thema, also Spoiler, es geht auch um AI.
Es geht um AI, ja. Also ich habe tatsächlich Saber Rider immer geliebt, was ja Seiyushi Bismarck heißt. Mhm. Und bis mir irgendwann einer erklärt hat, es gibt japanische und amerikanische Folgen. Und kennst du die Story?
Nee.
Weißt du, woran man die amerikanischen Folgen von japanischen Originalen unterscheiden kann?
Nee.
April trägt Lippenstift. Das wusste ich nicht, ja. Und die Reihenfolge war auch ganz anders. Und Saber Rider ist im japanischen Original gar nicht der Anführer, sondern der Fireball. Der mit dem, weißt du, der mit dem Auto. Mhm. Also, ja, hab ich auf jeden Fall auch ein gewisses Fable. Und dann diese ganze Nintendo-Zeit, ja. Und mein Sohn schaut gerade Sonic, also war ja mal Sega. Ja, egal. Ja, krass. Aber hast du AI-technisch da schon was mit? Darüber hinaus mitbekommen, also weiß nicht, Algorithmen oder auch von den Firmen, ich meine, IBM war, ist er da auch sehr präsent gewesen oder war das dann eher so der Shrub zurück mit den autonomen Fahren oder wie?
Also auf dieser B2B-Ebene, so wie du es jetzt ja gerade beschrieben hast, mit IBM oder vor allem jetzt auch, wenn du in Richtung Rolls-Royce denkst und General Electric, die haben natürlich ihre, also bei GE heißt es Predix, glaube ich, dieses Modell. Das hat es natürlich schon gegeben im großen Maßstab, aber jetzt auf der Firmenebene, Toyota oder unsere anderen Automotive-Kunden, nee, nicht wirklich.
Das kam dann erst, gell?
Genau, ja. Und das Autonomous Driving hat dem Ganzen wirklich den Ruck gegeben. Das war sogar insofern interessant. Japan hat ursprünglich nicht auf E-Mobility gesetzt, weil es dort, das kann man sich jetzt als Österreicher und Deutscher gar nicht vorstellen, aber es ist dort noch schwieriger, eine Genehmigung zu kriegen für eine Ladesäule als bei uns, weitaus schwieriger. Und dementsprechend haben Toyota und die ganzen großen Firmen gesagt, passt, wir setzen auf Hybrid und später auf Wasserstoff, weil das ist sowieso, es ist hopeless gegen die Real Estate Lobby. Mhm. Und erst mit dem Autonomous Driving hat es dann Mitte der 2010er Jahre wieder diesen Pivot zurückgegeben, im Sinne von, das Auto fährt autonom irgendwann, also Zeithorizont 10 Jahre und das braucht dann eine E-Tankstelle, um sich selbst wieder aufzuladen. Mhm. Und das, da hat er lustigerweise das Autonomous zum EV geführt und nicht andersrum.
Ach, sehr krass, okay, spannend. Und in China, wie war das da? Weil da waren sie ja schon deutlich, wie soll ich sagen, rigoroser, oder? Also was dann so die riesen Campusflächen angingen, gerade weil du Beijing genannt hast, genau gebaut haben, oder kam das dann erst später?
Vom Mindset, also in China muss man wirklich unterscheiden, sage ich einmal, zwischen die klassischen Unternehmen, das ist jetzt alles, was börsennotiert ist zum Beispiel, also älter 5 Jahre, oder die sehr vielen staatlichen Betriebe, die State Owned Enterprises, die du hast. Die ticken jetzt alle zusammen, würde ich sagen, nicht so viel anders wie DAX-notiertes Unternehmen oder französisch notiertes oder FTSE in England etc. Was dort wirklich sehr ähnlich die USA, aber es sind die Neugründungen. Und das sind jetzt nicht Neugründungen im Sinne von, keine Ahnung, ich raise 2 Millionen Euro oder Dollar und ich mache jetzt irgendein Startup mit AI, sondern du hast dort wirklich Entrepreneure, die sich hinstellen und sagen, ich brauche 500 Millionen, ich baue eine Fabrik, ich baue Testgelände, ich brauche einen Headcount von 1500 People, um eine Autonomous Driving Company zu machen. Weißt, out of the blue. Starting from zero. Und die Art von Entrepreneure, die triffst du in die USA und China, wahrscheinlich heute sicher auch in Indien, aber in Japan definitiv nicht. Also da werden kleinere Brötchen gebacken und wenn auch meistens in einem Corporate-Kontext.
Ja, die sind uns da schon relativ ähnlich, gell? Also ich habe mich da auch gleich total wohlgefühlt, irgendwie so, alles ist sicher und funktioniert, überall sind Schilder und ich war zum Snowboarden dann da, das war auch geil. Also,
ja, Skifahren in Japan ist super, ja. Es ist so well-behaved, vor allem wenn du, keine Ahnung, mit der Gondel fährst, dann kannst du es jemandem sagen, dass er den Platz reserviert. Du gehst aufs Klo mit dem Kind, kommst wieder zurück und eine Viertelstunde später stehen deine Ski an der richtigen Stelle. Wenn du das bei uns magst in Tirol, ja, gute Nacht, dann kannst du noch eine Dreiviertelstunde warten.
Das stimmt, ja. Warst du in Hokkaido mal oben dann auch?
Genau, in Furano sind wir immer Skifahren gegangen.
Da war ich nicht, in Niseko war ich halt und dann Asahi Dake, dieser alte Vulkan, wo so ein altes Skigebiet ist, das ist auch ein absoluter Geheimtipp, also das war geil. Dann kommst du mit der Gondel oben an und dann hörst du nur so die Geysire zwischen, so tsch, von diesem Schwefel. Ja, da will ich jetzt gern wieder hin. Was wollen wir jetzt sprechen eigentlich? KI, Europa?
Die Zukunft.
Genau, wie schaut es da jetzt aus?
Tja, das ist die Frage, die kriegst du sicher auch pro Monat wahrscheinlich 300 Mal gestellt. Wie steht Europa dem Ganzen da? Ich würde immer sagen, it depends. Also, nachdem du jetzt früher, was weiß ich, du hast IBM erwähnt, Toyota und so weiter. Wenn man das jetzt einmal aus der Kundenperspektive hernimmt, ich glaube nicht, dass jetzt europäische Dienstleister blöder sind oder sagen wir, unfähiger als ihre amerikanischen Pendants oder ihre chinesischen oder woher auch immer. Also ich glaube, auf der Ebene gibt es überhaupt keinen Unterschied. Dasselbe gilt natürlich, wenn du jetzt, keine Ahnung, eure extrem großen Mitbewerber anschaust, die ich natürlich nicht namentlich nennen, aber da macht es keinen Unterschied, ob du jetzt das aus einem Wien-Office, aus einem München-Office oder aus einem New York-Office sollst. Das heißt, auf der Ebene, long story short, im Dienstleistungssektor glaube ich nicht, dass Europa ein Problem hat.
Schon, das habe ich eigentlich noch nie gesehen. Ist ein guter Punkt.
Ja, das ist also so die Anwendung von dem Ganzen. Ja. Und wie soll ich sagen, wenn jetzt den Grafikbereich, wir sitzen, also für diejenigen, die heute nur per Audio sich dazu schalten und nicht das Video sehen, wir sitzen in einem wundervollen Studio mit dem allerbesten Equipment. Die Software, auf der das Ganze läuft, ist zum Großteil aus den USA. Das hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass die Kreativbranche in Europa ausgestorben ist. Ja, das Gegenteil ist der Fall. Und so sehe ich das ein bisschen mit der Dienstleistung. Also so als Enabler macht es ja oft nicht wirklich den Unterschied, wo die Technologie herkommt. Beherrschen musst du es noch immer selbst. Wo ich aber schon ein Problem sehe, ist das, und das sieht man eigentlich so graduell. Wir haben ja gerade festgestellt, wir sind fast gleich alt. Also na Scherz, ich bin natürlich viel älter, bin 2 Jahre älter.
Das hätte ich vielleicht nicht gedacht, gell? Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass du auch schon über 40 bist.
Ja, Spoiler. Aber
dass du auch schon nicht über 40 bist.
Mir fällt es halt schon auf, dass alleine zu während der Periode, wo ich beruflich aktiv bin, dass immer weniger von den Tools und der Basistechnologie, die wir verwenden, aus Europa kommt. Das fängt mit dem Smartphone an. Gut, das Smartphone kommt definitiv nicht aus Europa. Aber sogar wenn du jetzt vorher noch zurückdrehst, der Großteil der Mobilfunkpatente früher war von Ericsson und Nokia. Die Market Penetration von diesen Geräten etc. Und das wird halt alle sukzessive weniger.
Ja, mein Papa war in diesem Siemens-Bereich früher, ne, der diese Telefonanlagen gemacht hat. Oder ihr Mannesmann, weiß ich genau, die waren aber Netz, oder?
Die waren Netzbetreiber, die sind von Vodafone gekauft worden, glaube ich, 1999 oder 2000.
Ja.
Genau, also da muss ich sagen, ich würde gar nicht sagen, dass Europa in der Technologieabhängigkeit gerät, weil das ist immer ein bisschen Aluhut-Denke. Aber ich würde sagen, die Kerntechnologie stirbt in Europa aus.
Aluhut-Denke?
Ja, weil, wenn du jetzt sagst Abhängigkeit, da gibt es immer die Fraktion, die sagt, ach mein Gott, dann gibt es Backdoors und was ist dann in einem Konfliktfall, wenn uns das abgeschalten wird? Also das, darauf will ich nicht raus, auf den Aspekt, sondern dass mehr und mehr aus Übersee kommt, beziehungsweise wenn du jetzt die Kerntechnologien nicht beherrscht, ist auch extrem unwahrscheinlich, dass du die nächste Kerntechnologie erfinden wirst. Und da landen wir halt, ja, ich würde das vielleicht sogar mit der Automobilindustrie vergleichen. Also da war ja relativ, also ich habe sehr viele Automobilkunden gehabt in meiner Zeit in Asien. Und für Standortfragen war das immer total wichtig, ob du jetzt vor Ort wirklich das Wissen hast, um einen R&D-Hub aufzubauen. Mhm. Oder ob das quasi unter Anführungszeichen nur dazu reicht, eine Lokalisierung durchzuführen und zu produzieren. Und Europa ist immer weniger der Standort, wo jetzt wirklich noch die dicken Bretter gebohrt werden. Mhm. Sind immer stärker derjenige, wo jetzt noch lokal adaptiert wird.
Ja, jetzt habe ich letztens aber gelesen, jetzt hat Google das Python-Team rausgeworfen, jetzt wollen sie irgendwie nach München, was da billiger ist. Fand ich auch geil. Jetzt sind wir halt schon so ein bisschen so ein Offshoring-Country. Ich weiß nicht, ist es cool, ist es nicht cool? Also es fühlt sich so ein bisschen an wie so meine ersten Jahre in der DDR irgendwie, wo man immer so das Gefühl hat, man ist so ein Bürger zweiter Klasse, so, oder? Also
ja, ich finde, dass das jetzt gerade sickert bei den meisten Leuten. Also bis Ende der Finanzkrise waren, was jetzt das GDP-Wachstum betrifft und GDP per capita, waren Europa, vor allem wenn du jetzt sagst, die Eurozone hernimmst, dann war das immer auf Augenhöhe mit den USA. Die USA sind jetzt in den letzten 10 Jahren komplett davongezogen. Also die sind uns um 20-25% GDP per capita mäßig davongezogen. Das drückt sich natürlich in die Gehälter aus, in allem. Und Europa ist aus Sicht eines amerikanischen Tech-Konzerns mittlerweile Nearshoring und Anführungszeichen. Aber das ist im Verhältnis so, wie wenn wir das nach Polen auslagern. Mhm. Und das muss in Europa mal sickern, dass wir mittlerweile dort angekommen sind. Also auf Twitter gibt es ja das, da hat es letzte Woche so eine super Diskussion gegeben, wo ein Car Wash in Texas gepostet hat, dass man in 3 Jahren auf über $100,000 Gehalt kommen kann, wenn man der Car Wash Manager von der Waschstraßen wird. Das ist nur so als Größenordnung. Von den Gehältern sind wir weit entfernt in Europa.
Ja, das ist schon heftig, ne? Also, und die Frage ist halt auch, ich meine, ich kann mich noch erinnern an meine VWL-Vorlesungen, ja, und da ging es halt auch, ja, wie entsteht Wohlstand? Naja, du hast halt entweder viele Leute, die irgendwie halt fleißig sind. Weiß nicht, wenn ich mir so anschaue, was von den Gewerkschaften und so kommt, wer will schon noch 40 Stunden arbeiten? Und klar, wenn man ein bisschen Beratungs-Background hat, dann 40 Stunden hat man halt dann, wenn man halbtags gearbeitet hat, irgendwie gehabt. Ich will es gar nicht jetzt Work Hard Play Hard irgendwie hier in den, irgendwie auf den Sockel stellen, aber ja, da muss man halt wenigstens dann irgendwie Work Smart, not hard, wenn man, ne, aber wenn man halt auch nicht mehr smart ist, sondern wenn man quasi eigentlich nur noch konsumiert und halt eine Welle nach der anderen so ein bisschen verpennt, ne? Also wir haben mit dem Internet, das haben wir irgendwie ein bisschen verschlafen, da haben wir keine Suchmaschine oder kein Social Media, die Lokalisten, StudiVZ gab es in Deutschland, weiß nicht.
Same.
Ja, dann hier was.
Kruscheln.
Kruscheln, genau, oder ja, was habt ihr noch? Ihr habt auch so ein Startup, ich meine Gründer kennengelernt, so ein Ebay-Ding, was war das? Spock oder so, gell?
Ja, genau.
Ja, genau, war glaube ich einer der größten Tech-Exits auch in Österreich. Ja, aber auch hierzulande dann so diese, ich nenne es mal so AI 1.0-Welle, also diese Consumer-AI haben wir verpennt, Cloud haben wir auch nichts anzubieten. Ja, jetzt versucht Schwarzgruppe, ne, die wollen was bauen, die machen was, aber jetzt Marktanteil ist natürlich klar, ganz klar in den USA und jetzt mit Gen AI ist halt auch die Frage, wie geht's weiter?
Also zu dem Themenkomplex, den du jetzt angesprochen hast, also mit Internet und so weiter, ich bin mal über Zitat gestolpert vor gar nicht so langer Zeit und das ist jetzt so also sinngemäß quasi verkürzt. Europäische Gesetzgebung ist dazu da, um bestehende Firmen zu unterstützen. Amerikanische Gesetzgebung ist dazu da, um neue Firmen zu ermöglichen. Das ist jetzt nicht besonders originell, I know. Aber was mich wirklich schockiert hat, von wann das Zitat war. Das war nämlich jetzt aus der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg.
Ups, okay.
Und wenn ich jetzt an die Beispiele, wenn ich die so Revue passieren lasse, die du gerade aufgezählt hast, da steckt schon viel Wahrheit drinnen. Weil, nehmen wir das Beispiel Suchmaschine her oder vielleicht YouTube. YouTube gibt es deshalb, weil Google sich mit Viacom damals angelegt hat. Also Viacom hat ja, glaube ich, um 900 Millionen Dollar eine Klage eingereicht gegen YouTube, weil dort Videos hochgeladen wurden von Viacom-Interpreten oder von Viacom. Also Viacom ist ein großer Medienkonzern. Und die haben gesagt, nee, 900 Mille und Abmahnungen etc. Und Google hat das aber durchgezogen. Und davor auch die Venture Capitalists haben auch die Lawsuits finanziert, weil man gesagt hat, nee, da ist eine Korrektur notwendig, weil ansonsten habe ich ja dasselbe Medienrecht wie noch vor 100 Jahren. Das kann es auch nicht sein. Das wird in Europa nicht passieren. Dasselbe ist, Uber ist auch so ein super Beispiel. Uber hat es in Europa durchgedrückt. Airbnb, same. Und die Art von Mindset fehlt hier. Also quasi, das, wenn du neue Firmen willst, musst du den Status quo aufrütteln. Und ich finde, da Man sieht das irgendwie an den Gründungen drinnen. Also wir haben jetzt ja keine wirklichen krassen Rule-Breaking-Startups. Und die großen, die wir heute aber, die wir gerade aufgezählt haben, die sind alle zusammen Rule-Breaker gewesen. One way or the other.
Gut, ist ja irgendwann dann für das viele Kapital, was es ja auch braucht, um was komplett Neues zu schaffen, muss natürlich dann auch am Ende das Marktpotenzial da sein. Und das ist ja dann auch einfach in einer inkrementellen Veränderung oder in einer Evolution wäre dann auch nie gegeben. Also wenn, dann musst du dir wirklich ein großes Stück Kuchen irgendwo nehmen. Und da gibt es natürlich bestehende Strukturen, die dann nicht funktionieren können. Ja. Aber siehst du denn, ich meine, wo ich immer ein bisschen drauf zurückziehe, um nicht komplett depressiv einzuschlafen, ja, ist ja so das ganze Thema Industrialisierung. Ja, so dieses Made in Germany, was mal irgendwie, oder Made in Europe, ja, oder auch Made in Austria. Ich meine, ne, ich baue jetzt fast nur mit österreichischen Firmen, weil ich einfach das Handwerk da viel, viel geiler finde und diesen Hausverstand, dass man irgendwie mitdenkt, ja. Also wo siehst du denn für Europa, für Österreich da jetzt dann trotzdem noch die Chance? Weil, also offensichtlich sind wir ja beide noch da, ja. Klar, viele andere lachen dann immer nur und winken einmal rüber so aus dem Jet, ja. Kann sein, wir sind einfach stubborn oder, also Patriot würde ich mir jetzt nicht bezeichnen, aber ganz offen, wieso bist du noch da, wenn du auch schon in Asien warst? Wieso hat es dich jetzt nicht irgendwie nach USA verschlagen oder nach Kanada oder Südafrika? Weiß ich nicht, was wäre cool.
Meine Lebensqualität ist ein Aspekt davon, aber wie soll ich sagen? Naja, doch, also die Kombination aus, wie ist das soziale Gefüge, wie sind die Orte, an denen du lebst, also Stichwort Walkable Cities, also dass du zum Beispiel wo wohnst, wo du auch gehen kannst, das ist jetzt für Amerikaner, ist das ein Fremdwort außerhalb von New York. In Japan ist das total normal, aber keine Ahnung, jeder hat eine andere Bucketlist im Kopf und meine Bucketlist hat halt gesagt, vor allem auch jetzt mit Kind, Europa ist the way to go. Japan, nee, sehr unlustig mit Kind. Also Arbeitszeiten, dass du einen Platz in der Kita kriegst, etc. Und China zum damaligen Zeitpunkt noch Luftverschmutzung, das ist heutzutage nicht mehr das Problem, aber zu dem Zeitpunkt, dass wir zurückgezogen sind, war das schon ein Thema. Und so, ja gut, aber du merkst, das Ganze ist jetzt so schön auf individueller Ebene, aber du hast keinen einzigen Business-Grund gehört. Und das stimmt schon, also als Business-Location ist Europa, sagen wir mal so, es ist sicher kein Vorteil. Nee. Ob es ein Nachteil ist, so be it, wenn du wirklich ein Unicorn gründen willst, vor allem im AI-Bereich, bist du sicher in UK und USA besser aufkommen. Das ist zweifelsohne. Also wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, ich mache eine elektrische Rakete, die von KI gesteuert wird, dann gehst du zu Y Combinator. So ein VC wirst du in Europa nicht finden, der sagt, oh, you're worth 5 billion euros.
Ja. Ist schon so, gell? Also das ist so von der ganzen Lebensqualität, so auch so diese Diversität, die wir haben, auch die, ne, die ja durch den Mittelstand auch geprägt ist, viele kleine Firmen, viele kleine Ökosysteme, wo jedes Dorf anders aussieht und andere Tracht hat und anders tickt, ja, Gauderfest, habe ich das gesehen, jetzt wieder, aber die Frage ist halt schon, ob uns diese Verteilung und diese, ich sag mal, auch Föderalismus am Ende halt nicht hindert, genau einfach mal an einem Strang zu ziehen und halt wirklich irgendwas Großes zu machen. Aber ich glaube, das ist doch Weißt du, ich sehe es ja bei diesem Horizon-Thema zum Beispiel, bei dieser EU-Vergabe, da muss jeder noch irgendwie seine 3,50 Mark abkriegen und die Portugiesen und die Griechen und jeder muss halt auch, ja, und ist ja super, nur kann man in so einer Konsenskultur überhaupt dann, ja, halt sowas wie ein OpenAI bauen?
Ja, das, ich sag's einmal aus der Perspektive heraus, Europa ist jetzt, wenn man es aus der Business-Sicht und Startup-Sicht sieht, gibt es die Integration gar nicht. Also, wie soll ich sagen, du hast überall unterschiedliche Rechtsformen. Du weißt, in manche hast du die Limited, die gibt es ja jetzt seit dem Brexit nicht mehr, aber es war eine EU-Version der Delaware C-Corp war angedacht für Startups. Das ist irgendwann auch einmal vor 10 Jahren abgeschossen worden im Europäischen Parlament. Im Endeffekt ist es für Investoren extrem undurchsichtig, wo du was zum Beispiel abschreiben kannst, wenn du einen Verlust gemacht hast, jetzt aus VC-Perspektive, wenn eine Portfolio-Company-Bälle abgeht. Und diese viel beschworenen Vorteile in der Diversität, ich finde, um den zu hebeln, brauchst du mehr Integration. Also so paradox das klingt. Aber wenn du jetzt denk an East Coast oder West Coast, jetzt in New York oder Silicon Valley, da hast du auch massive Immigration. Das sind Leute, die teilweise total andere Länder kommen, aber jeder redet mit dir Englisch. Mhm. Die Rechtsformen kannst du an einer Hand abzählen, die dort im Startup-Bereich rumschwirren. Austausch zu Legal Documents und so weiter. Das ist einfach viel transparenter, als wie wenn ich jetzt eine Hausnummer unser Produkt nach, keine Ahnung, Portugal, hast du früher erwähnt, vertreiben wird.
Das ja, wir hatten es jetzt schon, wo wir in Österreich gestartet sind, ne? Da gibt es zum Beispiel, was ich, 13. bis 14. Gehalt, oder? Genau. Verpflichtend und Tarife auch für Tech-Berufe. Also das ist alles, macht alles Sinn und passt dann auch, wenn man es einmal verstanden hat, aber man muss sich da erstmal eben irgendwie reinfuchsen und zum Beispiel IP-Besteuerung, ja, deutlich besser in Österreich als in Deutschland, wird man deutlich mehr Möglichkeiten, ne? Aber ja, es stimmt schon. Also, und wenn man jetzt ist man in der Schweiz gestartet, gut, das ist jetzt dann nicht mehr EU, ne? Da ist ja wieder alles anders. Das stimmt schon, ja. Aber was ist so dein, neben dem, dass es hier schön ist zu wohnen und hoffentlich, weil wenn der Wohlstand weg ist, auch die Frage, wie schön ist es dann noch, ja, ob wir das noch erleben in dem Ausmaß, ist jetzt die Frage, unsere Kinder wahrscheinlich ja schon, ja. Mhm. Aber was ist so dein Take dann für Europa? Also wie können wir es, was sollten wir jetzt tun oder was tust du? Auch bist ja auch engagiert mit Austrian AI, ja. Oder AI Austria.
Also was Europa sicher wieder braucht, ist diese Denke, go big or go home. Mhm. Um das jetzt ja ganz plakativ zu sagen. Und da zucken immer sehr viele Leute, wenn man das ausspricht, aber Beispiel Airbus. Ja. Airbus und RDS. Also man viel größere Investments als zum damaligen Zeitpunkt Luftfahrtindustrie kannst gar nicht haben. Also das wäre dann, die Ebene drüber wäre vielleicht noch Apollo-Programm oder Manhattan. Mhm. That's really big. Du brauchst zwar Denke wieder, also wirtschaftspolitische Denke, standortpolitische Denke. Und das Ganze ist sehr stark natürlich jetzt auch verknüpft mit der geopolitischen Komponente, mit einer Verteidigungs- und Sicherheitsstrategie. Europäer wollen das immer sehr gerne trennen, weil Kriege sind schlecht, Kriege tun die anderen führen, bloß nicht wir selbst Europäer, weil natürlich Vorgeschichte. Aber andere Nationen machen das genauso. Also keine Ahnung, wir haben vorher von Autonomous Driving gesprochen, ist DARPA, ist also quasi Pentagon Research Money, was die DARPA Challenge ins Leben gerufen hat und so weiter und so fort.
Ja, schaut Palantir an oder ne.
Und du brauchst. Also du musst massiv mehr Geld in die Hand nehmen, um das Ganze zu machen. Und du musst auch diese National Interest oder National Security Karte öfters ziehen. Und die Dosen, die wir bis jetzt gehabt haben, oder die Dosierungen oder Skalierungen im Digitalbereich waren halt homöopathisch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an ADRA denke, das ist das Public-Private Partnership der Europäischen Union, da sitze ich im Board, da geht es darum, dass über einen Zeitraum von 7 Jahren 2,6 Milliarden Euro über Horizon in EU, also in Projekte finanziert wird. Das gibt Facebook, gibt es in 3 Wochen aus. Also das reicht nicht einmal für einen Monat bei der Infrastruktur.
Ja, ist krass, oder? Also muss man sich halt wirklich auch vergegenwärtigen.
Und ich glaube aber, dass du das ohne diese National Interest oder Wirtschaftsblockkarte sehr schwer spielen kannst, weil du sonst immer im Anti-Competitive-Bereich drinnen bist. aber ein sehr oft diskutiertes Thema ist ja dieser Jedi-Contract vom Pentagon, wo Microsoft gegen Google und Amazon angeboten hat. Amazon hat verloren und dann Microsoft jahrelang geklagt. Mhm. Es war aber von Anfang an klar, das ist ein Pentagon-Contract. Da geht es, glaube ich, um 10 oder 15 Milliarden Dollar. Kann nur ein amerikanisches Unternehmen gewinnen. Punkt aus. Die Denke würdest du auch in Europa brauchen. Das ist so the state as your first customer, mhm, um diese großen Investitionen überhaupt erst zu ermöglichen.
Aber das, also ich sehe es ähnlich, ja, auch mit dem KI-Bundesverband. Auf der anderen Seite, ich meine, jetzt wollen wir nicht zu politisch werden, aber wir sind von zwei Verbänden, da können wir auch mal politisch ein bisschen reden, ja. Du kommst natürlich auch schnell ein bisschen in diesen Rechtspopulismus dann, oder? Also, das heißt Rechtspopulismus, aber du hast natürlich dann, ja, wo fängt es an, wo hört es auf, ja? Also, weil zum Beispiel in Bayern haben wir jetzt auch 3 Milliarden in der Hightech-Agenda. Wir haben halt jetzt 100 Lehrstühle geschaffen. Mhm. Ja, kann man jetzt drüber diskutieren, hätte die jetzt unbedingt gebraucht, ja? Also nichts gegen die Lehrstühle, ja? Aber war das wirklich unser Problem, dass wir im Research behind waren? Oder war es halt eher die Anwendung sozusagen, ja? Und also im Grunde hast du ja drei, ich sag mal, drei wirtschaftliche Motoren. Du hast die Unternehmen, mhm, du hast die neuen Unternehmen, die Startups, und du hast die Regierung. Mhm. Ja, und in der sozialen Marktwirtschaft bist du ja ein bisschen in so einem Mischmasch, weil der Staat ist nicht zu dominant, der sagt, macht ihr mal. Ja, und die Startups, ja gut, die sind jetzt auch nicht so, weil wie du schon sagst, ist eher ein bisschen eine Bestandswahrung, weil in der freien Marktwirtschaft, da ist viel mehr Darwinismus, sage ich mal, ja, mhm, man schützt hier schon noch Arbeitsplätze, und die Arbeitsplätze sind natürlich auch in bestehenden Firmen, weil die anderen gibt es ja noch nicht oder sind noch zu klein. Von daher ist ja schon auch ein bisschen verankert in unserem Wirtschaftssystem, oder? Also, und zu sagen, jetzt muss da deutlich mehr kommen durch die Regierung, dadurch greift die Regierung ja aktiv ins Wirtschaftsgeschehen ein, oder?
I see where you're aiming at.
Ich habe keine Antwort drauf, ja, ist eine offene Frage.
Gut, vielleicht als Überschrift würde ich sagen, alles, was jetzt in Österreich, Deutschland oder auf EU-Ebene passiert, muss das Ziel haben, dass mehr Unternehmen gegründet werden, vor allem im Technologiebereich. Mhm. Das ist irgendwie so, das kannst du sagen, das ist wie ein Axiom, also um das kommst du nicht drum herum. Ja. Weil nur neue Firmen, man sieht das an sämtliche Produkte, die wir heute Tag verwenden. Keine Firma hat es vor 40 Jahren gegeben, mit Ausnahme von Microsoft und Apple, glaube ich. Mhm. Also du musst es ermöglichen. Wo das Ganze mit dem Staat zusammenspielt ist, es ist interessant zu sehen, die Geschichte von Venture Capital, das ist in den 50er und 60er entstand in die USA, das Modell. Mhm. Und zunächst hat es darauf abgezielt, dass du zum Beispiel Forschende von die zum Beispiel für die US Army geforscht haben oder die Subcontractors waren, dass die aus ihren Großkonzerne rausgehen können und quasi mit einer eigenen Idee auf den Markt aufschlagen. So ist zum Beispiel das ganze Halbleiter-Business entstanden. Mhm. Da hast du die Treacherous 8, glaube ich, da hat es dann Fairchild Semiconductor gegeben, dann später Intel und so weiter. Mhm. Also das lässt sich immer auf diese großen Projekte oder Unternehmungen zurückführen, wo man wirklich 3-4 Jahrzehnte im Voraus gedacht hat, was wird der nächste Schub sein. Und da, also auf der Ebene, brauchst du den Staat schon. Ich würde auch gar nicht sagen, dass es das in Europa nicht gibt. Also wenn du das CERN hernimmst, also ja, CERN ist definitiv nichts, was im iPhone 19 drinnen stecken wird. Das ist unwahrscheinlich. Wo Europa halt komplett aus der Kurve fällt, ist bei dem ganzen Support-System. Mhm. Das, also sagen wir so, wir freuen uns über Nobelpreisträger und drinnen. Aber wenn die großen Unternehmen dann woanders herkommen, hat niemand ein Problem damit. Und ich glaube, das gilt es zu ändern.
Ja, und dann ist halt, es stimmt schon. Also ich finde auch von der Forschung, ich meine, da könnte auch vieles besser sein, aber wenn man sich anschaut, Patente oder auch die Universitäten, gerade jetzt auch, ne, sei es in Wien, Graz oder eben auch jetzt München, LMU, TU sowieso, ja. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Ja, natürlich auch England. Und auch so Startups, aber die wenigsten wären halt so ein Zelonis, ne? Also die meisten wären dann, und selbst das gehört jetzt wem nochmal? Glaube ich auch den Amis, oder? Müsstest du mal genau nachschauen, wie die Shareholder-Struktur ist, aber die werden dann oft halt eben abgeskimmt sozusagen, ja, was dann übrig bleibt. Und ja, also deshalb ist, man überlegt sich's ja, man lässt ja auch, du weißt ja selber, ne, als Gründer, man lässt ja auch sehr viel Geld liegen, man kriegt ja schon mehr Bewertungen meistens aus dem Ausland. Mhm. Und da muss man schon so ein bisschen stubborn sein, um dann zu sagen, nee, entweder ich ziehe es selber durch. Ja, weil diese ganzen Mittelstand, die wir jetzt haben, die sind ja weder mit Private Equity noch mit Venture Capital Geld entstanden. Also, ne, also Amerika ist Vergleich, aber die Firmen, was ich, keine Ahnung, Siemens, Bosch, ne, hier Schwarzgruppe und so weiter, das waren ja alles Unternehmer, die dann das halt Familienunternehmen aufgebaut haben und das weitergegeben haben und finde ich halt von halt nicht irgendwie die schnelle Mark machen wollten, sondern halt nachhaltig gewirtschaftet haben, weil sie in so einem Infinite Play drin waren. Mhm. Ja, ich sehe halt oft in den Gesprächen auch mit den Gründern ist immer so, ja, wenn ich dann mal dann, ja. Und ich finde es, also generell im Leben finde ich eine schwierige Einstellung. Also ja, ich denke mal so Power of Now. Also ja, das heißt, ich will jetzt ein Geschäft aufbauen, was halt funktioniert, ne, was profitabel ist. Und da wurde ich mal ausgehen. Ich meine, klar, wenn man ein Produkt macht, ich bin ja eher Professional Service, beim Produkt, klar, da musst du investieren. Das geht nicht, wenn du am Anfang nichts hast, ist auch klar. Aber fehlt da nicht einfach so ein bisschen diese Denke, dass man einfach auch... ja, ich sag mal so ganz brutal so Spaß an der Arbeit hat, also und einfach gerne irgendwie das tut, was man tut.
Ja gut, das brauchst du ja sowieso, das brauchst du in Professional Services, wenn du das wirklich längere Zeit durchziehen willst, genauso wie wenn du dein eigenes Unternehmen gründest und das jetzt ein Produkt- und Venture-backed ist. Aber das ist lustig, weil bei der Umschreibung, die du gerade gegeben hast von Europa, haben wir gedacht, Europa sind es gewohnt, Bootstrapping zu machen, also sprich Cashflow-positiv zu wachsen. Das ist gut fürs Überleben, aber das ist schlecht, um jetzt quasi in Vorleistung zu gehen, was Großes zu entwickeln und später erst zu monetarisieren.
Ja, stimmt schon. Ja, stimmt schon, klar, weil das ist dann natürlich auf der anderen Seite auch ein bisschen immer so imitate Drug Dealers, ne? Also du fickst erstmal schön alle an, so ist alles kostenlos, Cloud kostet nie irgendwas und GenAI wird auch nie was kosten, ja, und dann und alle so, oh ja, stimmt, klar, machen die bestimmt gerne und wenn man da mal richtig schön locked in ist, auf einmal wird es immer teurer und man wundert sich.
Genau, es ist eigentlich ein netter Vergleich, weil hast du das Buch Freakonomics gelesen?
Ja,
genau. In Freakonomics sieht man auch, dass irgendwie 98% der Drug-Dealer überhaupt keine Kohle verdienen. Get high on your own supply. Also, und das Pyramidenschema. Also es ist vielleicht gar nicht das so unähnlich.
Stimmt, ja. Ja gut, das ist natürlich dann schlecht, ja, wenn man, wie kriegen wir jetzt die Kurve von Drug Dealer und Europa. Was würdest du denn gerne mitgeben unseren Hörern und Zuschauern? Was würdest du gerne sehen oder was wünschst du dir für Österreich, für Deutschland, für Europa?
Tja, nachdem wir bald Wahlen sind, das ist genau die richtige Zeit, um sich etwas zu wünschen. Also Europawahl ist am 9.6. Das ist jetzt in 30 Tagen. Mhm. Ich finde, also mein Wunsch wäre, dass das ganze Thema Startups, Wirtschaftsstandort, geopolitische Situation, dass das eine viel größere Rolle spielt im Diskurs auf nationaler Ebene und auf europäischer Ebene. Das tut es nämlich meiner Meinung nach im EU-Kontext fast überhaupt nicht. Mhm. Also entweder die Europäische Union ist böse, weil vorgeschrieben wird, wie eine Banane gekrümmt sein muss oder weil irgendeine Regulierung kommt. Mhm. Oder sie ist super mit der Argumentation, ja, 3/4 des Joghurts kommt aus Bulgarien und sonst wo oder Österreich in euren Fall. Und quasi, das ist alles so schön. Aber so die richtig dicken Bretter und was das bedeutet, dass du zusammenwachst, das Wirtschaftsraum, da braucht es, ich finde, das ist vernachlässigt worden die letzten paar Jahrzehnte und die Denke braucht es aber wieder, weil du hast eingangs die USA erwähnt, die denken logischerweise als ein Wirtschaftsraum, China sowieso und Indien, gut, Indien wird den Forecasts entsprechend uns sonst im nächsten Jahrzehnt überholen. Und das ist schon ziemlich krass, dass Europa nicht einmal mehr Top 3 sein könnte in die 2030er.
Naja, und Deutschland ist Platz 2 von hinten, was Wirtschaftswachstum angeht. Ich glaube, nur Argentinien ist schlechter. Ne? Wir haben auch noch den ganzen Nahen Osten, wo, gut, die bauen irgendwelche Spiegel durch die Wüste. Kann man sich überlegen, braucht es das jetzt unbedingt? Ja, aber auf der anderen Seite, da passiert auch schon sehr, sehr viel. Das ist super attraktiv. Ne? Da zahlt man keine Steuern. Und habe schon auch ab und zu mal einen Mitarbeiter, der sagt, ich gehe nach Dubai, weil halt irgendwie schön warm und viel Geld, ja.
Ja, ich meine, das ist
nicht mal so weit weg, kann man irgendwie noch mal schnell rüberfliegen auch und die Familie dann wieder besuchen. Wir bekommen schon das Zeichen, wir müssen zum Schluss kommen. Also wir halten mal fest, wir brauchen in Europa so ein Hinzu anstatt weg von, oder? Wir müssen mal wieder ja auch irgendwo exponentiell denken und wir, es gibt vergleichbare Cases aus der Vergangenheit. Ne? Airbus hast du zum Beispiel genannt, wird ja auch oft mal gesagt, wir brauchen den KI-Airbus. Ich habe jetzt keinen Airbus für dich, sondern ich habe eine Zeitmaschine für dich.
Viel besser.
In handlicher Form. Auch für dich hier, DeLorean. Ich glaube, wir hätten noch stundenlang weiterquatschen können. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und was du Tolles machst in deiner Firma in Light AI und eben auch für Österreich mit der Austrian AI. Danke dir.
Dir auch. Besten Dank für die Einladung. Und ja, yeah, to the future. To infinity and beyond.
Danke dir.
Cool, merci.
Danke.
Alles ist geil.
Clemens.